Starte mal mit Gebet. Vater, wir preisen dich. Du bist aber lieber Vater. Danke, dass du so mächtig in unserem Leben wirkst, dass du so stark bist. Danke, Herr, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Danke, dass du heute Morgen da bist. Danke, dass du ein tiefes Werk in uns tust. Und danke, dass du den Christus in uns hervorholst. Vater, und so bete ich. Und wenn du willst, darfst du es mitbeten und sagen, Herr Jesus Christus, ich bete heute Morgen mit voller Ehrlichkeit, dass du die Flasche ausschüttest, den Thomas ausleerst, nimm deinen Namen und den Christus reinfüllst. Ich gebe dir die Erlaubnis, alles, was ich bin, auszutauschen mit der königlichen Gesinnung. Ich möchte königlich denken, möchte königlich sprechen, ich möchte königlich entscheiden, weil du, der König der Könige, in mir lebst, in mir Raum gemacht hast, mein Leib dein Tempel geworden ist. Und darum soll es auch nach außen strahlen, was in mir ist. Halleluja, Amen. Amen, Halleluja. Wow, wisst ihr, dass ihr so geliebt seid? Ich spreche mich nie mit den Liedern ab mit Bärbel, aber heute Morgen hat es wieder haargenau gepasst. Jedes Lied war wieder wie abgesprochen. Heiliger Geist reißt Mauern ein. Glaubt ihr, dass manchmal Mauern in unserem Leben sind? Dass ihr manchmal spürt, da ist irgendwas, was zwischen mir und Gott steht oder was zwischen mir und Gott stehen will? Schon mal erlebt? Ob das emotional ist, ob das irgendwo wahrheitsmäßig ist. Und jetzt tun wir was, steht da vorne hin, was der Heilige Geist mir gezeigt hat. Und zwar, als ich hier reingekommen bin, habe ich eine Mischung gespürt, eine Mischung von zwei Atmosphären. Eine ganz starke Anbetungsatmosphäre und eine Atmosphäre des Ärgernisses. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmt oder nicht wahrnehmt. Und ich glaube, seit wir die Botschaft gehört haben mit der königlichen Gesinnung, hat der Teufel sich zusammengesetzt mit seinen Dämonen und überlegt, wie er das wieder aus uns rauskriegt. Oder erst gar nicht reinkriegt. Weil manche haben es wahrscheinlich noch nicht mal verstanden. Vielleicht haben sie es auch nicht mitgebeten, vielleicht wollen sie es auch gar nicht, auch Leute im Internet, ich weiß es nicht, aber ich weiß, der Heilige Geist betrügt mich nicht. Und er erzählt mir kein Mist, um mich hier abzulenken. Und euch auch nicht. Amen. Und wir tun das jetzt, was ich gespürt habe. Ich habe hier einen Eimer gesehen und der Heilige Geist hat gesagt, nimm deine Ärgernisse, mach deine Hände so, der oder das jetzt will. Komm, steh noch mal kurz auf, wenn du das willst. Du musst nicht, nur wenn du es willst. Ich lasse meine Augen zu, ich will niemanden sehen. Und die anderen hoffentlich auch. Dann im Geist, gib jetzt alles, was dich ärgert, alles. Ob das Arbeitsplatz ist, Finanzen, deine Familie, deine Umstände, deine Sorgen, deine Nöte, ob das Mitmenschen sind, Nachbarn, egal was dich ärgert. Leg das so bewusst in deine Hände und dann kommst du hier nach vorne und wirfst es in den Mülleimer. In vollem Glauben an Jesus. Amen. Halleluja. Ich fange an. Halleluja. Danke, Jesus. Ich lasse all mein Ärger los. Danke, Herr. Halleluja. Ich gebe ihn dir. Danke, dass du es wegnimmst. Und du reißt jede Mauer ein. Danke, Jesus. Halleluja. Yes, Lord. Halleluja. Bärbel, machst du einen Deckel drauf, symbolisch, stellst ihn rüber, Halleluja. Manchmal verlangt Gott törichte Dinge von uns, stimmt das? Manchmal will er, dass wir solche Sachen machen und wir denken so im Verstand, hä? Aber wenn ihr gehorsam seid und einfach macht, was der Geist sagt, ist er ein Belohner. Weil er manchmal unseren Gehorsam sehen will. Einfach, dass wir bereit sind, vorzugehen. Vielleicht sitzt der eine oder andere da und belächelt die anderen, keine Ahnung. Das ist deine Sache. Aber für die, die vor sind, ist es wichtig, dass euer Herz frei wird von diesen Ballaststoffen, von diesen, ja, Gewichten, die vom Feind sind. Amen. Ich glaube, der Schlachtplan des Teufels ist, um die königliche Gesinnung aufzuhalten oder wieder rauszuziehen, ist Ärger. Er gibt Ärger in dein Leben, wo du dich ärgerst über Umstände, über die Bundesregierung, vielleicht über deinen Kontostand, über deinen Partner, über deine Kinder, über deine Nachbarn, über deinen Arbeitgeber, egal was. Hauptsache, du ärgerst dich. Und aus Ärger entsteht Wut. Und aus Wut entsteht Zorn. Und Zorn ist etwas, was Gott nicht gefällt. Der Zorn eines Menschen vollbringt nicht, was in Gottes Augen wohlgefällig ist, sagt die Bibel. Und dann bist du raus aus dem guten Weg, du bist abgebogen in eine Sackgasse, wo du nicht mehr weiterkommst, wo Stillstand am Ende der Sackgasse ist. Oder eine Bußenumkehr zurück da, wo du in die Sackgasse reingefahren bist. Amen. Ich habe heute eine richtig gute Botschaft. Meine Predigt heute heißt unendlich geliebt. Und das ist, was wir sind. Und auch das gehört zum Teil der Liebe dazu, dass der Vater uns frei macht. Amen. Denn du kannst eine Liebesbotschaft nicht empfangen, wenn du hier sitzt mit Ärger. Ärger ist eine ganz starke Emotion und eine Emotion aus der Hölle. Der Erste, der zum Mörder wurde, brachte seinen Bruder um, weil er sich ärgerte, dass Gott sein Opfer gut fand und sein eigenes nicht. Und er fragte nicht, warum das so ist, sondern er ließ der Wut darüber freien Raum, die endete in Zorn und der Zorn machte ihn zu einem Mörder. Heftig, oder? Aber wir nicht, wir wollen den guten Weg gehen. Wir wollen frei sein. Amen. Halleluja. Unendlich geliebt. In 1. Petrus 1, ab Vers 3 in der neuen Genfer, da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mit Ausrufezeichen. Leute, das ist eine Herzenshaltung. Das ist ein Gebet. Das ist ein Bewusstsein. Das ist eine Software. Das ist ein Programm, was hochfährt, unabhängig von Windows oder Apple, wenn du deinen PC einschaltest. Wenn du morgens aufstehst, dann muss das in dir sein. Gepriesen sei Gott, der Vater meines Herrn Jesus Christus. Das muss in dir eine Freude sein, dass du dich freust am Vater. Oder es klingelt schon wieder das Telefon oder du kriegst schon wieder eine WhatsApp, irgendwas, was dich ärgert. Wie willst du Gott anbeten und preisen, wenn du im Ärgernis bist? Richtig? Wie will man ihn fürbitten? Wie will man für andere beten, wenn man für sich selber nicht beten kann, weil man im Zorn ist? Wie will man in die Gegenwart Gottes gehen, wenn der ganze Kopf rattert? Die blöde Kuh, der Depp, der A, Punkt, Punkt, der X, Punkt, Punkt, der Doppel X, der Triple X und was es alles gibt. Die Filmegucker wissen, was ich meine. Ich sehe schon, wenn sie grinsen. Ja, unser Vater, sei gepriesen. Wow, das ist eine Herzenshaltung, oder? Wisst ihr, das kostet jeden Morgen eine Entscheidung. Die ist klitzeklein, aber ganz oft übergehen muss sie. Mal einen Kaffee, die Morgenzigarette, die Zeitung und keine Ahnung, was jeder so macht als erstes. Aber wichtig ist die stille Zeit. Vanessa hat drüber gepredigt. Es ist so immens wichtig, dass wir uns Zeit nehmen. Ja? Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, "A apple a day keeps the doctor away." Das heißt, ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Ich glaube, ein kleines Gebet morgens oder ein großes Gebet oder ein mittleres Gebet, egal, hält auch alle Krankheiten weg, hält auch den Ärger weg und so weiter. Der Einzige, der sich ärgern darf, der sich aufregen darf, ist Gott. Weil sein Ärger und sein Zorn immer heilig ist. Das ist ein Paradoxum schon wieder im Reich Gottes, gell? Wenn wir zornig werden, meinen wir sind im Recht. Wir sind im Recht. Und immer wenn zwei Leute hier Streit haben und mir ihre Geschichte erzählen, sind sie Täter und Opfer zugleich. Aber wenn sie mit mir reden, sind sie immer das Opfer. Sobald ich weg bin, werden sie wieder zum Täter. Die blöde Kuh, Leute, lasst euch doch nicht mehr reinlegen vom Teufel. Zur Freiheit sind wir berufen. Bas keino, lasst euch nicht mehr verhexen. Jede Predigt, die hier sonntags passiert, ist für dein Leben. Das ist nicht, ja, das war knuffig am Sonntag, hat mich ein bisschen gekitzelt. Gott redet zu euch. Er redet zu euch. Ob ihr das annehmt oder nicht annehmt, ist eure Entscheidung. Ihr baut euer Leben auf der Grundlage eurer Entscheidungen. Nicht der Vater macht es, ihr macht es. Ihr wählt den guten Weg oder den schlechten Weg. Ihr wählt die Wahrheit oder die Lüge. Ihr wollt frei sein oder ihr wollt geknechtet sein. Wieder ein Joch der Knechtschaft aufgelegt haben. Richtig? Gepriesen sei der Gott unseres Vaters, Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen. In seinem großen Erbarmen. Es ist Gottes Erbarmen, nicht unsere Tollheit, unsere Schönheit, unser Können, weil wir so knuffig sind. Manchmal, wenn man Christen urteilen hört, dann denkt man sich, die kamen wiedergeboren auf die Welt. Die haben vergessen, dass sie mal Sünder waren. Die haben vergessen, dass sie mal in derselben braunen Masse steckte, wie über die Leute, die sie gerade urteilen. Ist das wahr? Und manchmal kommt der Ärger durch die Hintertüre. Das bauscht sich so auf. Kennt ihr das? So ein kleiner Piekser, da noch ein Piekser, da noch ein Piekser. Und irgendwann platzt es aus uns raus. Jetzt reicht's mir aber. Wut, Zorn, schlecht. Kommt nichts Gutes bei raus. Merk dir diesen Satz. Alles, was du im Zorn tust und entscheidest, wirst du bitterlich bereuen. Gott wird es weder segnen noch gutheißen. Du musst alles, was du im Zorn tust, musst du Buße tun, musst du umkehren, musst du wieder gut machen. Die meisten Ehen, die geschieden werden, ist, weil Leute da sind, die nicht bereit sind, Buße zu tun. Und die ihrem Zorn freien Lauf lassen und sagen, die Olle, jetzt reicht's. Ich suche mir eine neue Olle. Dass die nächste Olle genauso ist, weil alle Ollen so sind und alle Typen so sind. Ja, weil wir alle aus Fleisch und Blut sind, weil wir alle ein Seelchen haben und ein Herzelein, was bockig ist, wird's nicht besser. Es wird nicht besser. Das Schlimme ist, je länger man wartet, desto härter wird alles in einer Beziehung, gell? Wenn man nicht pflegt. Wisst ihr, ich sage oft zu Leuten, wenn ich so Eheseelsorge habe, wobei ich das Wort Seelsorge habe, ihr wisst ja. Aber wenn ich mit Ehepaaren rede, sage ich, die Ehe ist wie eine Pflanze, wie so eine Blume im Topf. Da muss sie nicht alle 2 Minuten hinlaufen und geht's dir gut? Die braucht alle 14 Tage was? Wasser. Ich muss sie begießen. Das muss ich. Alle 14 Tage oder alle Woche, je nach Pflanze. Und dann kann ich sie wieder stehen lassen. So ist auch eine gute Ehe. Aber wir brauchen die Zeiten, wo wir einander begießen. Wo wir einander Gutes tun. Manchmal frage ich, wann wart ihr das letzte Mal zusammen essen? Oh, das ist schon Jahre her. Sag ich, wann wart ihr das letzte Mal zusammen im Kino? Was macht ihr gern zusammen? Ja, wir laufen gern Schlittschuh. Sag ich, aber macht ihr das nicht mehr? Ja, irgendwann ist eingeschlafen. Wenn du natürlich einen Partner geheiratet hast, der überhaupt nichts Gemeinsames mit dir hat, ist schwierig. Dann ist vielleicht die Frage, ob das der Richtige war. Dann wird's immer schwieriger. Und Leute sind leider heute so, die denken nicht mehr nach. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen nicht zu Ende denken. Sie tun was jetzt und denken aber nicht zu Ende, was entsteht daraus? Was passiert daraus? Die schlafen miteinander. Sex ist dafür da, dass Kinder entstehen. Dann ist die Olle schwanger. Freudenstrahlend erzählt sie es ihm und er sagt, Kinder, ich nicht. Außerdem, ich kenne dich doch kaum. Boah, das war die Betriebsfeier, hör mir auf. Ich bind mich nicht. Ja, und das Problem ist da, sie denken nichts zu Ende. Das ist nur ein banales Beispiel von vielen. Auch in der Christenheit ist oft so, sie denken nichts zu Ende. Sie denken, oh, ich mach mal 3 Wochen Pause aus der Gemeinde. Der Feind wird dich noch müder machen. Am 4. Sonntag, wo du wieder gehen willst, wirst du so müde sein, dass du nicht aus dem Bett kommst. Er wird das füttern. Und dann kommst du 4 Wochen nicht, 5 Wochen nicht und dann geht's dir schlecht. Dann kommt die Depression, dann kommt dies und das. Ich kenne das doch alles. Ich war nicht immer Pastor, ich war auch mal Schaf. Ich kenne das Programm. Und dann wird's immer zäher und immer schwieriger. Das ist wie Bodybuilding. Wenn du jede Woche trainierst, dann bist du fit. Machst du 3 Wochen Pausen, machst du bei 10, 20 Kilo weniger wieder. Fängst du wieder an, denkst, ey Mann, letztes Mal habe ich aber mehr gepackt. Ja, ist logisch, weil wir nicht mehr trainiert sind. Aber Gott hat uns in seinem großen Erbarmen durch die Auferstehung von Jesus Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Gott hat dir und mir ein neues Leben geschenkt. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk ist völlig unverdient. Sobald du irgendwas dafür getan hast oder eine Erwartung an das Geschenk gegeben wird, ist es kein Geschenk mehr. Wenn ich dir sage, ich schenke dir ein Auto, aber nur sonntags in die Gemeinde fahren. Das ist kein Geschenk, es ist Manipulation. Ich möchte dich manipulieren, ich möchte dich kontrollieren. Richtig? Aber wenn du verstanden hast, dass du ein neues Leben bekommen hast, heißt, das Alte ist vorbei. Wer weiß noch, die wichtigste, eine der 10 wichtigsten Bibelstellen von letzter Woche? Hat sich's jemand gemerkt? Wenigstens einer, würde ich mich freuen. Danke, Martin. Einer hat sich's gemerkt. Super. Halleluja. Wenn ihr die Dinge nicht ernst nehmt, mir ist es egal, ihr baut euer Leben, nicht ich. Ich predige jeden Sonntag weiter. Solange wie Gott sagt, mach weiter, mache ich das. Aber wenn ihr die Dinge nicht ernst nehmt und zu Hause nicht hinsetzt und die Bibel lest und betet, ist das alles, was hier passiert, umsonst. Sonntags bauen wir nicht dein Leben. Unter der Woche wird dein Leben gebaut. Glaubt ihr mir oder nicht? Hier sitzt eine Lehrerin und eine Kindergärtnerin, 2 Kindergärtnerinnen. Stimmt es? Baut ihr die Leben von den Kindern in der Schule oder im Kindergarten? Oder passiert es zu Hause? Wo passiert's? Zu Hause. Natürlich, die Eltern, nicht im Kindergarten. Der Kindergarten kann nicht die Erziehung der Eltern übernehmen. Und die Schule schon 2-mal nicht. Wie soll das funktionieren? Wenn zu Hause ein Schweinestall herrscht und die Kinder essen, furzen, rülpsen am Tisch und der unterm Tisch ist der ganze Speiseplan der letzte Woche, das krabbelt schon. Was denkt ihr, wie die sich im Restaurant benehmen? Genau so und nicht anders. 5-mal die Fanta umwerfen. Leute, ihr müsst es ernst nehmen in eurem Leben, dass ihr ernst nehmt, was Sache ist, was Gott zu uns redet. Jesus hat uns erlöst. Durch seine Auferstehung von den Toten haben wir neues Leben bekommen. Wenn ich ein neues Leben habe, dann muss ja logischerweise das Alte vorbei sein. Ich kann aber trotzdem, ich kann von der Queen Elizabeth adoptiert werden. Dann bin ich ihr Sohn. Rechtlich bin ich voll ihr Sohn. Wenn sie mich adoptiert, heiße ich Thomas Windsor. Korrekt oder nicht? Ich habe vollen Anspruch auf Versorgung, auf Erbe und so weiter. Ich kann mich aber immer noch, selbst im Windsor-Palast oder sonst wo, kann ich mich immer noch benehmen wie der Bauer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich völlig daneben benehmen und sagen, ja, ich war schon immer so, ich bin halt so. Als Christ ist es genau dasselbe. Wenn Gott in unser Leben gekommen ist, ist alles neu geworden. Wir müssen unsere Schweinsgesinnung ablegen und sagen, ich bin jetzt ein Königssohn. Ich muss königlich denken, hat uns das Gott gesagt. Wenn wir nicht bereit dazu sind, wisst ihr, alles fängt mit einer Entscheidung an. Du musst sagen, ich will das und Vater, hilf mir. Ob das eine Woche dauert, ein Monat, ein Jahr oder 10 Jahre, ist völlig Bums. Das ist nicht die Frage. Ich habe für manche Sachen auch ein Jahr gebraucht, beim anderen habe ich 10 Jahre gebraucht. Aber irgendwann bist du durch. Der Weg ist das Ziel. Aber du musst eine Entscheidung treffen und sagen, ich will königlich denken, ich will nicht mehr so denken. Das fängt schon mal an, dass du dich nicht mehr fütterst mit den Nachrichten dieser Welt. Da ist nämlich nur Mist. Das ist fast alles verlogen. Nimm das Gegenteil, hast du die Wahrheit. Dann weißt du Bescheid. So, zurück zum Wort. Der Vater hat in seinem großen Erbarmen, hat er uns durch die Auferstehung von Jesus, hat er uns ein neues Leben geschenkt. Ist das super? Ist das toll? Ist das Gottes Liebe? Ist das Gottes Gnade? Gibt es was Besseres als dieses Leben? Wir sind von neuem geboren und haben jetzt, mit der Wiedergeburt. 2. Korinther 5, Vers. Danke. Wir sind eine neue Schöpfung, weil wir wiedergeboren sind. Haben jetzt eine was für eine Hoffnung? Eine sichere Hoffnung. Weil wer verbirgt sich dafür? Der Vater. Der Vater hat uns den Heiligen Geist gegeben als Pfand, damit wir wissen, hey, ihr gehört zu mir. Ich lasse euch nie wieder los. Nie wieder. Der Vater hat sich für dich entschieden und er wird niemals seine Meinung ändern. Amen. Der Vater wird nie sagen, ich habe genug von Thomas, jetzt reiz mal, schmeiß den Kerl raus. Wird nie passieren. Es kann höchstens passieren, dass ich sage, ich habe genug von Gott, ich schmeiß den raus. Dann wird's heftig für mich. Aber umgekehrt wird nie sein. Gott hat das Ja und das Amen. Halleluja. Er hat uns ein neues Leben geschenkt, wir sind von neuem geboren. Vers 4. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe. Die Aussicht, die Hoffnung ist die Aussicht auf ein makelloses und unvergängliches, ein makelloses, ohne Fehler und unvergänglich, in Ewigkeit nicht raubbar, nicht zurücknehmbar, nicht zurückgebbar, nicht zurückverlangt. Ein Erbe, versteht ihr, wer ihr seid? Letzte Woche habe ich über das Neue Testament geredet, ganz lang. Das erst in Kraft tritt mit dem Tod dessen, der es verfasst hat. Erst dann wird ein Testament rechtskräftig, davor nicht. Jesus ist in den Himmel, hat uns dieses Neue Testament gelassen, damit wir verstehen, wir haben ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie, sag mal nie, seinen Wert verlieren wird. Gott hat dir ein Erbe geschenkt, jetzt, heute und hier. Und es wird immer größer, je länger du mit dem Herrn gehst. Wir denken manchmal, das wird immer schlimmer. Es wird immer besser. Dein inwendiger Mensch wird immer mehr verändert, wenn du das willst. Du lässt den Ärger immer mehr los, lässt keinen neuen rein, machst ein Schildchen an dein Herz, steht drauf, Ärger muss leider draußen bleiben. Ja? Und du sagst, nein, ich lebe in der Vergebung, ich lebe in der Liebe, ich lasse los und das ist möglich. Ist eine Entscheidung, die es manchmal hat. Manchmal muss man harte Entscheidungen gegen sich selber treffen, nicht gegen die anderen. Gott sagt nicht, der andere verändert sich, dann schicke ich ihn zu dir und wenn er dir gefällt, dann darfst du ihm vergeben. Das wünschen wir uns, so läuft der Hase nicht. Der andere ist, wie er ist, wir vergeben, weil Gott sagt, du musst vergeben. Du musst in der Vergebung leben. Nicht, weil der andere toll ist. Jesus hing am Kreuz. Er sagte, Vater, vergib ihnen. Der hat nicht gesagt, Vater, vergib ihnen, aber nicht im Judas, der Drecksack hat mich verraten. Und der Petrus auch nicht, der Volltrottel, der hat mich auch verleugnet. Und da fällt mir noch der blöde römische Hauptmann ein. Und Pontius Pilatus, der hat mich preisgegeben und dann seine Hände in Unschuld gewaschen. Der kriegt auch einen auf den Sack. War Jesus so? Nein. Warum war der nicht so? Weil er wusste, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du im Ärger bleibst, egal gegen wen, weißt du auch nicht, was du tust. Du denkst, du weißt, was du tust. Ja, das ist nicht verdient. Dem kündige ich meine Freundschaft. Jetzt ist Schluss. Aber dein Herz wird bitter. Dein Herz ist belastet. Du hast komische Emotionen. Du schläfst nachts nichts mehr. Dein Kopf rattert die ganze Zeit. Und wie erleichternd ist es, wenn wir jemanden vergeben haben. Hast du schon mal jemanden vergeben? Ich gehe schwer von aus. Boah, wie war das gut, wo endlich die Last weg war. Endlich ist ausgesprochen. Endlich habe ich es geklärt. Boah, Gott sei Dank, jetzt ist es raus. Wir warten viel zu lange, das ist das Problem. Aber wir haben ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Nicht Holz, Heu und Stroh, Gold, Silber, Edelsteine, in welcher Form auch immer. Ich freue mich auf das Leben in der Ewigkeit. Und ihr wisst, wir werden nicht ewig im Himmel bleiben. Der Himmel ist für die Engel. Wir sind für die Erde gemacht. Und Gott wird am Ende, wenn diese Erde und dieses Universum verbrennen wird und in großem Krachen und großer Hitze zerschmelzen und sich auflösen in nichts, wird Gott eine neue Erde schaffen. Aller Vater, da werdet ihr staunen, wie reich ich bin. Wenn das hier auf der Erde schon gibt und hier ist nur ein Abglanz von der Herrlichkeit, was glaubt ihr, wie es das abgeht, wenn Gott eine neue Erde macht? Ich liebe Berge. Ich werde ein Haus in den Bergen haben, ich werde ein Haus am Meer haben, ich werde irgendwo im Lago Maggiore im Himmel noch ein schönes Häuschen haben. Ja, das wird toll, ich freue mich drauf. Das wird richtig cool. Wow, und da gibt's keine Züge und keine Flugzeuge mehr. Du denkst in dem Moment, wow, ich möchte zum Thomas, bupp, stehst in meinem Wohnzimmer. Und ich bin nicht mal sauer, weil du plötzlich da bist. Ich sag, ey, wow, schön, dass du da bist. Weil all der irdische Klimbam-Bumbam, was einem nervt und Ärger gibt, ist weg. Kann die sich nicht anmelden? Boah, steh einfach plötzlich in meinem Wohnzimmer. Boah, das gibt's alles nicht mehr. Du freust dich, wenn Leute kommen. Halleluja. Amen. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Gott hält es im Himmel für dich bereit. Wenn du dich darauf freuen kannst, dann bist du schon weit. Oh, Thomas, ich werde immer nur beschissen, mir wird immer alles geraubt. Dann freu dich doch. In der Bibel steht in Apostelgeschichte, sie nahmen den Raub ihrer Güter mit Freuden hin. Wie waren die denn drauf? Waren die gehirnamputiert oder waren die bescheuert? Haben die irgendwas geraucht? Nein, die wussten, dass das alles vergänglich ist. Jeder Acker, der heute irgendeinem Bauer gehört, der hat vor 50 Jahren einem anderen Bauer gehört. Da davor 50 Jahre oder 100 Jahre einem anderen Bauer. Die Römer, die dachten, ihnen gehört die Welt. Danach hat sie jemand anders gehört. Das geht immer so seinen Weg weiter. Hier wird immer alles wieder losgelassen. Jeder geht so, wie er kam, nackt. Er nimmt nichts mit. Er hat nichts in die Welt gebracht, sagt die Bibel. Darum nimmst du auch nichts mit. Aber im Himmel ist ein Erbe für dich bereitet, was in Ewigkeit bleibt. Spürst du ein bisschen die Liebe des Vaters heute Morgen? Dass du unendlich geliebt bist, dass er dich auserwählt hat. Nenn mir einen in der Welt, der einen von uns inklusive mir auserwählt hat. Ich kenne keinen. Da draußen ist keiner, der gesagt hat, den Thomas hätte ich gewollt. Eure Namen spare ich euch jetzt. Aber da gab es einen im Himmel, der gesagt hat, hey, vor Grundlegung der Welt, bevor irgendwas geschaffen wurde, den will ich, die will ich. Jeder einzelne von euch hat Gott gesagt, den will ich. Hat er gekriegt? Gott sei Dank, Halleluja, hast du ja gesagt. Amen. Was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Amen. Gestern habe ich ein Video gesehen von Alain Delon. Oder wie heißt Alain Delon? Spreche ich es richtig aus? Alain, da ist ja unser Französisch. Sag's nochmal laut. Alain Delon. Alain Delon. Kennt ihr denn noch den französischen Schauspieler? Womanizer. Hat alles gebimbert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Die letzten 60 Jahre oder länger. Jetzt will er sterben. Er will sich umbringen, kam gestern. Er ist nur noch krank. Jetzt ist er 80. Er will sterben. Habe ich gedacht, Wahnsinn. Was hat er alles gehabt? Er wurde zum schönsten Mann der Welt erklärt in den 60ern und 70ern. Der schönste Mann der Welt. Was für eine Auszeichnung. Was hat Jesus gesagt? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei sich selber verliert? Ich habe immer bei Michael Jackson dran gedacht. Der hat die ganze Welt gewonnen. Jeder kannte Michael Jackson. Hat er was davon gehabt? Es kommt der Zahltag. Und immer wenn ich solche Sachen sehe, sage ich Halleluja, danke Jesus, dass deine Gnade und deine Liebe in mein Leben gekommen ist. Danke, dass ich weder berühmt bin, noch schön bin, noch reich bin. Und ich bin berühmt, ich bin schön und ich bin reich bei Christus. Amen. Ich bin schön gemacht, sagt die Bibel. Ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Und er hat mich auserwählt, aber nicht in dieser Welt. Gott sei Dank. Denke ich so eine Tragödie nach der anderen von diesen Reichen und Berühmten. Unfassbar. Tragödien, die denken, sie haben alles gewonnen, dabei haben sie alles verloren. Alles verloren. Gestern habe ich mir ein Video angeschaut, wer alles seine Seele dem Teufel verkauft hat. Angefangen von 1400, wo man es weiß, bis heute. Dachte ich, oh, da waren ein paar dabei, die kannte ich noch nicht. Heftige Sachen. Paganini, kennt ihr den? Ein Geiger. Der hat seine Seele dem Teufel verkauft. War so ein mittelmäßiger Geigenspieler. Und nachdem er seine Seele dem Teufel verkauft hat, der Teufel hat mit ihm geübt, hat er selber erzählt. Der Teufel war da, hat ihm die Griffe gezeigt. Sichtbar im Raum. Und dann hat er so schnell seine Finger bewegen können, dass die Leute damals sagten, und die spielten ja meistens vor den Reichen, vor dem Adel, so schnell kann kein Mensch seinen Finger spielen. Wie war? Wer hat seine Finger gespielt? Da gibt's auch heute genug Bands, aber da haben wir die Zeit nicht dazu. Dachte ich, interessant, wusste ich nicht. Alle elendig verreckt. Elendig verreckt. Und ein paar mehr noch. Egal. Wir haben ein Erbe, das nie seinen Wert verliert. Amen. Du und ich, wir haben ein Erbe, was nie seinen Wert verliert. Überlege mal, deine Kinder gehören Gott. Weil du Gott gehörst. Ob sie jetzt schon bekehrt sind oder nicht, die gehören rechtlich Gott. Weil die Bibel sagt, wenn einer zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist, ist die ganze Familie gesegnet und geheiligt. Amen. Überleg mal, was für eine Gunst du hast. Überleg dir das mal. Wenn du betest, wackelt die Bude. Was wäre gewesen, wenn Christen für Adolf Hitler gebetet hätten, dass er sich bekehrt? Christen kommen nicht auf die Idee. Die sagen, Herr, mach ihn weg, bring ihn um, mach ein Attentat, mach ihn weg. Was wäre, wenn der sich bekehrt hätte? Stellt euch das nur mal gedanklich vor, der hätte sich bekehrt. Was da los gewesen wäre? Die meisten hätten nicht geglaubt, so wie bei Paulus. Den haben sie 14 Jahre versteckt. Barnabas hat ihn 14 Jahre an die Seite genommen, weil sie alle Angst vor dem hatten. Der die Gemeinde verfolgt hat, soll sich bekehrt haben. Oh, das ist bestimmt ein Trick. Christen sind so hochintelligent. Eine Frage wäre die richtige gewesen. Heiliger Geist, ist der bekehrt, ja oder nein? Eine. Wie würde die Welt heute aussehen, wenn Hitler sich bekehrt hätte? Habe ich mich oft gefragt. Vor ein paar Jahren Da habe ich mich so aufgeregt. In Deutschland werden jeden Tag 10 neue Moscheen gebaut. Durchschnitt. Und genauso viel Kirchen schließen. Allein in Berlin stehen 700 Kirchen leer. Werden Diskotheken draus gemacht, Bordelle, Tanztempel, Technotempel, Moscheen. Einige sind Moscheen geworden, manche werden abgerissen. Und da an der Zeit, vor so 20 Jahren, habe ich mich so drüber aufgeregt, so, Vater, warum, und das gibt's doch nicht, und die Muslims, und, Weißt du, was Jesus zu mir gesagt hat? Thomas, stell dir mal vor, du würdest für die beten und die würden sich alle bekehren. Stell dir mal vor, die ganzen Moscheen, die sie jetzt bauen, werden Gemeinden. Erstmal habe ich mich richtig gewehrt dagegen, weil das, ich will nicht, dass die sich bekehren. Moslems, nee. Und dann habe ich angefangen, er sei Heiliger Geist, erklär's mir. Da habe ich so Visionen entwickelt und habe so gesehen, wie wenn die sich bekehren. Stell dir mal vor, die reißen das Minarett ab und schreiben Jesus Christ is Lord außen dran. Und was glaubst du, wer besser evangelisiert als ein Muslim, der sich bekehrt hat? So wie die jetzt für den Allah brennen, brennen die für Jesus. Es gibt ein paar Bekehrte in Deutschland, die hören nicht auf, von Jesus zu erzählen. Wenn die Liebe in ihr Leben kam, die hören nicht auf. Die zahlen den schlimmsten Preis, den es gibt, wenn ein Muslim sich bekehrt. Er verliert seine Familie, er verliert sein Erbe, er verliert oft seine Frau und Kinder, er verliert seine Eltern, er wird geächtet, er kann nirgends mehr frei hin, er hat immer Todesangst, weil im Islam kannst du dich nicht bekehren, du gehst entweder zurück und wirst wieder Moslem oder die Todesstrafe wird über dir ausgesprochen. Ist heftig, oder? Und denen ist es egal, die zahlen den Preis, die sagen, ich lass nie wieder den Jesus los, nie wieder. Uns geht's gut, hä? Wir sind manchmal ein bisschen lauwarm, ein bisschen lasch und so. Mir geht's nicht gut. Der Kaffee war heute Morgen lauwarm. Der ganze Tag ist blöd. Meine Kippen sind leer. Oh, da liegt dieselbe Alte wie immer neben mir. Keine Ahnung, was alles so in Christen los ist. Aber das ist nicht die Wahrheit. Amen. Wir haben ein unvergängliches Erbe. Makellos, nächster Vers. Und wird euch, die ihr glaubt, er wird dich, der du glaubst, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du, der du glaubst, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Amen. Lass uns das mal beten. Gott wird mich bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Das ist unsere Entrückung. Amen. Wir werden es erleben. Gott wird dich in dieser Zeit bewahren. Jetzt reden sie nur vom Stromausfall und dies und das. All diese Dinge machen Angst in deinem Herz, wenn du es zulässt. Vorhin habe ich gesagt, füll dich nicht mit den Nachrichten dieser Welt. Gott ist immer noch derselbe. Amen. Der hat ohne Stromleitung, ohne Steckdose und ohne Berater hat er einfach mal so eine Sonne gemacht. Und die brennt schon eine Weile. Und die Schlauen dieser Welt wissen genau, wann die ausbrennt. Ja, die wissen alles. Dabei merken sie aber, dass sie nichts wissen, weil Gott die Weisheit dieser Welt verworfen hat. Gott macht einfach so eine kleine Sonne. Glaubst du, der kann in deinem Wohnzimmer ein bisschen Licht machen, wenn er Lust dazu hat? Oder deine Waschmaschine läuft, ohne dass der Stecker an der Dose ist? Gott kann so viel machen, er ist Gott der Wunder. Aber wir sind so kleingläubig, dass wir uns das nicht vorstellen wollen oder können. Komm in den Glauben. Gott bewahrt dich, dir wird nichts passieren, deinen Kindern wird nichts passieren, dir wird nichts passieren. Amen. Gott ist für dich, nicht gegen dich. Ist es nicht toll? Dann wird das Heil, wenn die Errettung kommt, wenn du entrückt wirst, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Dann gehst du über vom Glauben ins Schauen, ins Sehen. Du wirst Gott sehen. Du liebst Jesus, haben wir, glaube ich, vorhin auch gesungen, obwohl du ihn nicht siehst. Hast du Jesus schon mal gesehen? Nein. Hast vielleicht schon mal eine Vision gehabt oder so. Aber richtig gesehen hast du ihn noch nicht. Und du liebst ihn dennoch. Warum liebst du ihn? Warum liebst du was, was du nicht siehst? Weil etwas in dein Leben gekommen ist. Die Kraft Gottes, die Liebe Gottes, die Errettung. Amen. Dann wirst du aber alles sehen. Du weißt, du hast ein Haus im Himmel. Aber du hast es noch nicht gesehen. Aber dann wirst du es sehen. Du wirst die Straßen aus Gold sehen in Jerusalem. Du wirst Menschen treffen und sagen, wow, bin ich froh, dass du auch da bist. Wow, krass, wusste ich gar nicht. Hey, cool. Früher habe ich halt einen Scherz gemacht, wenn wir so entrückt werden und fliegen hoch und dann, wir fliegen gerade so wie Superman und dann so, was, der auch? Und du auch? Nee, so wird's nicht sein. Amen. Wir werden uns freuen. Das wird so schnell gehen, da haben wir nicht Zeit zum drüber nachdenken, wer noch dabei ist. Halleluja. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Jetzt haben wir eine Vorfreude, eine Hoffnung. Wir wissen, das kommt. Und wir haben diese Gewissheit. Und wenn wir diese Gewissheit haben, dann kommen wir in eine Ruhe hinein. Ruhe und Glauben gehören zusammen. Gott glaubt und er ruht. Der sitzt nicht auf dem Thron und kaut die Fingernägel ab und sagt, Jesus, was soll man jetzt machen? Der Teufel ist wieder. Der Feind. Gott ist völlig gechillt. Er ist ganz ruhig. Er weiß, dass er herrscht. Und noch tobt der Teufel und er tobt immer extremer. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Es wird immer verrückter. Es wird immer verrückter. Unfassbar. Dann wird das Heilen in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Mann, ist das ein Satz. Boah, das geht mir runter wie Öl. Nächster Vers. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen. Aber mir geht's nicht gut, Thomas. Dann entscheide ich doch, dass dir's gut geht. Dass dir schlecht geht und gut geht, kommt von einem Gedanken. Der Gedanke fällt in dein Herz, bringt Frucht und dann geht's dir schlecht oder gut. Das entscheidest du. Nochmal, du kannst in der Gefängniszelle sitzen und dir geht's super gut. Oder du sitzt im Palast und sagst, nee, langweilig. Du entscheidest, ob es dir gut geht oder schlecht. Aber wir haben allen Grund dazu. Schlimm wäre es, wenn solche Sachen nicht in der Bibel stehen würden. Du würdest mich fragen, Thomas, über was kann ich mich freuen? Ich würde sagen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr. Ich freue mich auch selten. Der hat's gegeben, der hat's genommen. Wer kann den Weg des Herrn ergründen? All dieser Schwachsinn, der mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat. Wir haben allen Grund, uns zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Die Bibel ist echt krass, oder? Das ist doch unverschämt. Auch wenn ihr manche Prüfungen und schwere Zeiten habt, ihr dürft ihr trotzdem freuen. Ja, war der nicht normal, wo das geschrieben hat? Oder Gott einen schlechten Tag gehabt, als er das schreiben ließ? Oder ist es die Wahrheit? Schwere Prüfungen oder schweres Leid, Herausforderungen, wisst ihr, für was die da sind? Um deinen Glauben zu stärken. Dass du beim nächsten Mal sagst, davon stirbt man nicht. Letztes Mal hatte ich Todesangst, aber ich habe gelernt, davon stirbt man nicht. Nein, das übersteht man. Ich habe mal so ein Interview gesehen mit so einer Oma, 12 Kinder auf die Welt gebracht, den Ersten Weltkrieg überlebt, den Zweiten Weltkrieg überlebt, mehrere Männer überlebt, 2 im Krieg gefallen, danach noch welche an Krebs gestorben und die Oma war gut drauf. Nicht wiedergeboren, weltlich. Ich dachte, was hat die genommen? Und die sagt, ja, Dinge kommen, Dinge gehen, man muss es nehmen, wie es ist. Man wird entweder dadurch bitter oder man überwindet es und guckt nach vorne. Dachte ich, Mann, die hat aber was gelernt. Die hat eine Lektion gelernt, oder? Und wie dann manche da im Wartezimmer beim Arzt, ich hab Bauchweh im großen Zeh, das tut so weh. Oh. Haben wir manchmal Herausforderungen? Manchmal haben wir auch richtig heftig Leid. Haben wir auch. Wenn Menschen sterben oder irgendwas passiert, was Schlimmes in unserer Familie oder sonst irgendwie, wo man denkt, boah, oder ein Arbeitskollege oder sowas, ne? Dann ist schon heftig manchmal. Aber selbst da haben wir immer noch Grund, uns zu freuen, weil Gott ist immer noch derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Ja? Ich habe schon 5 meiner Klassenkameraden ins Grab gelassen. Das ist ein tolles Gefühl. Und du freust dich, wenn die Eltern dich fragen, Thomas, würdest du das machen? Puh, nichts lieber als das. Nee, das ist beschissen, das ist blöd, das ist irr. Du willst das Seil nicht loslassen. Ja, du denkst, nee. Aber manchmal sind so Zeiten. Und ich bin froh, dass ich heute Gott habe. Und sagen kann, ich bin dafür nicht verantwortlich. Und es ist nicht mein Problem. Und ich ziehe mir diesen Schuh nicht an. Und mein Leben geht weiter. Ich schaue nach vorne. Ich gucke auf meine Familie. Ich gucke, dass es weitergeht. Amen. Ihr habt also allen Grund. Steh mal morgens auf und sag dir, hey Thomas, du hast allen Grund, dich zu freuen. Und das machst du laut. Guck, dass keiner zuhört. Du mach das mal ein paar Mal nacheinander. Mach es morgen früh. Egal wie du heißt, sag's Monika, freu dich heute. Heute ist ein Tag der Freude. Simona, freu dich heute. Heute ist ein Tag der Freude. Und du wirst merken, etwas passiert in dir. Deine Chemie im Körper ändert sich. Es kann sein, dass du dann in die Arbeit kommst und kriegst gleich wieder einen dummen Spruch an den Kopf und sagst, na, ich habe heute Morgen eine Pille genommen, ein Antibiotika. Diese kleinen Bakterien werden mich heute nicht ärgern, ich bin voller Energy. Amen. Und dann passieren komische Dinge. Dann kommen die Leute, die dich gerade angefranst haben und sagen, ey, es tut mir leid, ich war schlecht drauf heute Morgen, sorry. Und du denkst, da kommen deine Arbeitskollegen und sagen, der hat sich noch nie entschuldigt. So, nächster Vers, 7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Oh, habe ich was Falsches gesagt oder das Richtige? Ist es wahr, dass diese Prüfungen da sind, deinen Glauben zu stärken? Zu sehen, ist dein Glaube echt oder nur geredet? Lebst du, was du predigst oder lebst du es nicht? Ist es in dir oder nicht? Ist es unabhängig von der Church und vom Thomas da oder nicht? Es ist wichtig, dass du selber glaubst. Ich kann nicht neben dir stehen. Ich mag dich auch keine Fläschchen mehr geben und die Windeln wechseln. Das ist dein eigener Job. Lerne, aufs Töpfchen zu gehen. Brauchst du keine Windeln mehr. Amen. Ich meine das wirklich ganz ernst. Denn diese Prüfungen geben euch eine Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Ich habe euch schon mal erzählt, wo Vanessa mit anfing, so 15, 16, 17 mit ihrer Mädelsklicke wegzugehen. Ich sage, Vanessa, um 11 bist du zu Hause. Ja, ihr kennt ja das Spiel. So 10 vor 11, du guckst aus dem Fenster. Dann wird's 11, du guckst wieder auf die Uhr, du guckst aus dem Fenster. Keine Vanessa, kein Auto, nix. Und dann ist so 5 nach. Bis 5 nach geht's. Und dann fängt's an zu kribbeln. Zuerst im großen Zeh, dann in den Füßchen, dann in den Beinchen, dann in den Kniechen. Dann geht's immer weiter hoch. Und dann wirst du langsam nervös. Sag, Schatz, wo bleibt denn die? Da wird doch nichts passiert sein. Der dümmste Satz aller Christen. Da wird doch nichts passiert sein. Und dann geht's los. Dann ist 10 nach, dann ist 15 nach. Und dann ist das kleine Männchen auf deiner Schulter. Ja, die holen sie gerade aus dem Schrottauto raus. Die wird von der Feuerwehr gerade rausgeschnitten. Die hat ihren Kopf verloren. Die hat dies. Und dann, wenn du da mitdenkst, das ist mir auch passiert, die ersten 2 Minuten, stehst du da. Du guckst nirgends hin, du siehst im inneren Auge den Spielfilm. Gleich klingelt die Polizei und sagt, es tut uns leid, wir müssen Ihnen mitteilen. Und dann, da war der Heilige Geist so stark in mir und sagt, Thomas, stopp. Und ich so, stopp. Gar nichts ist, der geht's gut. Alle Engel sind bei der, wir haben gebetet, die ist versorgt, die ist beschützt, gar nichts. Gleich klingelt's und dann ist sie da. Dann habe ich mich rübergesetzt, Fernseher geguckt, 5 Minuten nach höre ich, wie sie reinkommt. Und dann so, Papa, ist ein bisschen später geworden. Sei kein Problem, ab ins Bett. Wie hätte ich reagiert, wenn ich da weitergefahren wäre auf der Schiene? Bist du wahnsinnig? Ich hatte Todesangst. Ich habe mir Sorgen gemacht, bin durchgedreht. Wem nützt es was? Niemand. Das ist nicht Glauben, das ist Sorgen. Und selbst wenn wir mal kurz reinrutschen, der Heilige Geist ist da. Sagt, hallo Thomas, wem hörst du gerade zu? Hören wir dem Feind zu oder bleiben wir in dem guten Wort, was wir gelernt haben? So, jetzt zeige ich euch was. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird. Was passiert mit Gold? Gold muss man reinigen. Gold wird gereinigt. Wo? Im Feuer, in der Hitze. Kommt manchmal Feuer in unser Leben. Haben wir manchmal Hitze, wo wir denken, ich kann immer verbrennen, ich halte es nicht mehr aus. Durch Umstände. Warum macht Gott es? Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Nein, er hat dich nicht verlassen. Der hat gedacht, ich will den Thomas noch ein bisschen wertvoller haben. Da muss die Schlacke raus. Viele Christen vermeiden diesen Prozess oder laufen in dem Prozess davon. Sie lassen nicht zu, dass Gott sie in diesen Schmelzofen gibt und reinigt. Ich habe vor Jahren eine Vision gehabt, werde ich nie vergessen. Ich sah einen Operationssaal, da lag ein Mensch, ich wusste instinktiv in dieser Vision, das ist ein Christ. Brust war offen und dann sehe ich, wie der Arzt einen Schnitt macht und so die Rippen nach außen zieht und wollte da operieren. Und dann wacht er auf und sagt, ist mir too much, ich bin mal weg. Und dann lief dieser Mensch oben ohne, ein Mann mit geöffnetem, aufgeklapptem Brustkorb durch die Fußgängerzone. Und ich bin so hinterher und so hab so versucht zu schreien, aber ich wusste, er hört mich nicht. Ich so, ey, spinnst du? Komm zurück auf den OP-Tisch. Lass wenigstens wieder zumachen, wenn schon. Und dann bin ich aufgewacht. Naja, Allah, war das ein Traum, eine Vision, ein ich sag Gott, was bedeutet das? Und dann hat Gott zu mir gesagt, so sind viele meiner Kinder. Ich will sie operieren, ich will es besser machen, ich will rausschneiden, was nicht reingehört. Und während dem Prozess wachen sie auf und dann wollen sie nicht mehr. Schon mal erlebt? Ich habe einige Christen Schiffbruch erleiden sehen. Die Bibel nennt es Schiffbruch erleiden. Wo ich gedacht habe, mit dem Kopf durch die Wand. Sie lassen sich nichts sagen, sie sind absolut beratungsresistent. Sie machen das, was sie immer machen, sie machen das, was sie wollen. Und du bist so unter Druck und willst eigentlich das denen sagen, du, das ist ein guter Prozess, lass es zu. Und sie wollen nicht. Und dann hat Jesus mir eine zweite Vision gegeben. Er hat gesagt, Thomas, weißt du, viele stellen sich an, ich sitze da und empfange meine Kinder. Und dann werden sie befördert oder nicht und jetzt sind sie in der Schlange. Und manche, die sind so, die haben noch zwei oder drei vor sich und sagen, oh, das wird mir, glaube ich, doch zu heftig. Gehen aus der Schlange raus, müssen sich hinter Hunderten hinten wieder anstellen und wundern sich, warum in ihrem Leben alles ewig dauert. Weil sie immer aus der Schlange gehen. Weil sie immer denken, nee, ist mir jetzt doch too much, nee und so weiter. Schlecht, ganz schlecht. Du verlierst viel Zeit, die nie wiederkommt. Verstanden? So, aber diese Gelegenheiten, diese Herausforderungen, diese Umstände bringen uns wie in einen Schmelzofen und das Gold wird noch reiner. Es wird gereinigt. Und so muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist als Gold, muss auf seine Echtheit geprüft werden. Muss, nicht darf, muss. Seht ihr das? Unser Glaube wird von Gott geprüft auf Echtheit. Wenn der Doktor dich untersucht und sagt, ja, sie haben dies, sie haben das, und du fragst, wie lange habe ich noch, auch die dümmste Frage, die man machen kann, weil Gott entscheidet, wann du gehst, nicht der Doktor, sie haben noch 3 Monate, das ist eine Diagnose, die kann menschlich sein, die kann aber auch dämonisch sein. Und dann musst du eine Entscheidung treffen und sagen, wissen Sie, Herr Doktor, mein Leben gehört Jesus Christus. Und ich werde noch lange leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das steht im Wort. Ich werde nicht sterben, ich werde die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Es ist ein Glauben, den du nimmst. Und dann kannst du den Doktor wieder treffen und er wird sich wundern, warum du noch rumschlappst. Warum du noch rumläufst über den Planeten. Leute, der Glaube muss in uns fest werden. Sehr fest werden und immer fester werden. Und dazu gehören Prüfungen dazu. Jedes Werkstück, was gebaut wird, jede Maschine, jeden Schraubenzieher, jede Zange wird von der Firma geprüft. In regelmäßigen Abständen werden Proben gezogen. Wird geprüft, hält die Zange das, was wir versprechen. Warum macht man das? Damit die Qualität da bleibt, dass der Standard bleibt. Was meint ihr, warum Gott es bei euch oder bei mir macht? Damit der Qualitätsstandard bleibt. Damit wir nicht nachlässig werden, sondern damit wir merken, wow, cool. Und es dient ja uns. Gott müsste es nicht prüfen für sich, er sieht in dein Herz, er weiß es. Aber diese Prüfungen sind für uns, wo wir merken, hey, wow. Und was ist, wenn du eine Krebsdiagnose hattest und hast es überstanden, siegreich, so wie Malis oder andere? Was machst du mit dem Nächsten, der Krebs hat? Ja, mir hat Gott geholfen, dir wahrscheinlich nicht, du bist hässlich. Machst du so? Nee. Was wirst du sagen? Oder du bist doof, du bist zu doof. Nein, du sagst, hey, cool, ich hatte auch mal Krebs. Wie, echt, ehrlich, ja? Und Chemo? Nee, brauche ich nicht. Was dann? Ja, ich habe Gott gehabt, ich habe gebetet und habe Heilung empfangen. Hä, echt jetzt? Sowas gibt's? Ja. Und dann kannst du erzählen, du hast immer eine Tür offen für Zeugnis. Du bist ein Lichtbringer, ein Salzbringer. Licht und Salz in dieser Welt. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Helligkeit erscheint, zur Entrückung, wird eure Standhaftigkeit, deine Standhaftigkeit, nicht dein Zweifeln. Ein Zweifel empfängt wie viel? Nichts, aber ein Standhafter ist einer voller Glauben, der standhaft bleibt und sagt, ich weiche nicht zu rechten, nicht zu linken. Ich bin ein Pitbull, der reinbeißt und nicht mehr loslässt. Super seid ihr, gut, mega. Das haben sich ein paar gemerkt, ich muss mehr über Hunde predigen, das klappt dann besser. Amen. Und wenn er eure Standhaftigkeit sieht, wird er euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Lob, Ruhm und Ehre bei Gott ist besser als bei irgendeinem Menschen in dieser Welt. Die Standhaftigkeit, deine Standhaftigkeit, dein Ausharren, dein Stehenbleiben und sagen, nein, ich werde nicht sterben. Nein, Gott ist mein Versorger. Nein, ich bleibe in der Liebe, in der Vergebung. Alle Punkte, die wir letzte Woche angeschaut haben. Ich bleibe da drin. Amen. Und wenn ich noch nicht drin bin, ich wachse da rein. Ich eigne mir das an. Nein, ich werde nicht mehr länger zornig. Nein, ich akzeptiere nicht mehr mein Temperament. Die Menschheit wurde ja mal eingeteilt in den Choleriker und den Melancholiker und den ganzen, das ist alles nicht biblisch. Das hat der Teufel erfunden, damit du denkst, du bist so nicht. Wenn du solche Eigenschaften hast, kannst du sagen, Herr, nimm's mir weg. Ich will nicht mehr impulsiv sein. Ich will nicht mehr rechthaberisch sein. Nein, ich muss mich nicht immer in die Mitte drängen. Nein, ich muss nicht immer der Erste sein, der Antwort gibt. Ich lasse die anderen auch mal. Du kannst sagen, Herr, verändere mich. Wenn du schnell zornig wirst, kannst du sagen, Herr, ich will das nicht mehr. Ich habe gehört, es vollbringt nicht, was dir gefällt. Nimm den Zorn aus mir. Und es funktioniert. Und es funktioniert so schnell in der Geschwindigkeit, wie du den Herrn drum bittest. Amen. Ja. Amen. Danke, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Halleluja. Nächster Vers. Geben wir ein bisschen Gas jetzt. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Haben wir uns schon angeguckt heute. Hä? Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm. Wie kannst du jemanden vertrauen, den du noch nie gesehen hast? Weil du ihn erlebt hast und weil du ihn liebst. Und weil Liebe die stärkste Macht dieser Welt ist. Stärker als alles andere, weil du ihn liebst. Weil du ihn liebst, vertraust du ihm. Auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Wenn du in der Freude bist, freut sich Jesus. Er sagt, danke Papa, jetzt weiß ich, warum ich ans Kreuz musste, weil der Thomas gut drauf ist. Amen. Weil die Bärbel gut drauf ist, weil Familie Bauer, denen geht's gut. Und da kannst du deine Familie nehmen. Amen. Und wenn Dinge, dein Mann noch nicht bekehrt ist oder deine Eltern dagegen sind oder was auch immer, lass das doch mal stehen. Je härter die Schale, desto weicher die Nuss. Amen. Die sind nur hart, weil sie einen Schutz aufgebaut haben, nicht mehr verletzt zu werden. Und das Gleiche empfinden sie bei Gott. Wenn Gott an ihr Innerstes will, dann kriegen die Panik. Und das kann ich menschlich nachvollziehen. Aber Gott ist liebevoll. Und er knackt die härteste Nuss. Amen. Sag mal, Gott knackt die härteste Nuss. Amen. Halleluja. Oh, Halleluja. Eine überwältigende Freude. Weiter. Nächster Vers. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Amen. Weißt du das? Bist du überzeugt, dass du das Ziel deines Glaubens erreichen wirst? Deine endgültige Rettung. Deine Rettung aus dieser Welt. Oh, ich freue mich so drauf. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe so eine Freude und eine Hoffnung. Ich freue mich, hier zu sein und noch was zu tun für den Herrn. Aber ich freue mich genauso drauf, wenn der Tag und die Stunde kommt und zack, und wir sind oben. Ich finde es so schön, dass wir Christen nicht sterben werden. Die Menschen in der Welt werden sterben. Sie werden den Tod erleben. Den Tod körperlich und den Tod in der Hölle. Das ewige Getrenntsein von Gott. Christen sterben nicht. Du änderst nur deine Adresse. Du wirst auch nicht leiden beim Sterben. Du machst deine Äuglein hier zu und in der tausendstel Sekunde machst du sie oben auf. Du wirst weder Schmerz empfinden noch irgendwas. Amen. Weil Gott bei dir ist. Und selbst wenn sie dich steinigen würden wie Stephanus. Stephanus sah den Himmel offen. Der hat gar nicht mitgekriegt, dass Brocken an seine Birne fliegen. Der sah den Himmel offen und sagt, ich sehe Jesus zur Rechten des Vaters. Wow. Und er sagt dann noch, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und dann, bupp, war er tot. Tot. Wupp, umgezogen. Versteht ihr? Summ, weg. Oh, und da freuen wir uns doch drauf, oder? Halleluja. Manche von uns sind näher dran, manche vielleicht nicht. Rein vom menschlichen Alter her. Aber wenn die Entrückung kommt, gehen wir alle miteinander. Aber oben werden wir uns alle wiedersehen. Manche kriegen jetzt schon Panikattacken, nee, Spaß. nee, alles gut. Da oben ist nichts mehr, was dich nervt, ärgert oder sonst irgendwie provoziert. Es wird gut sein, es wird richtig toll sein. Nächster Vers. Diese Rettung galt schon das Suchen der Forschen, der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Die Propheten von Anbeginn der Zeit haben ein Stück von dieser Herrlichkeit gesehen, von dieser Errettung, von dieser neuen Schöpfung. Und sie forschten und suchten und baten Gott, werden wir das erleben, werden wir das erleben. Weiter geht's. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauffolgende Herrlichkeit. Wer ist die darauffolgende Herrlichkeit? Du und ich. Christus litt, damit die Herrlichkeit zu dir kommt. Er nahm deine Schuld und Sünde, gab seine Herrlichkeit dir und nahm deine Schuld und Sünde auf sich, damit seine Herrlichkeit in dir wirken kann und in dir leben kann und in dir bleiben kann. Amen. Welch eine Gnade, welch eine Freude. Und die Propheten sagten, boah, das ist ja der Hammer, was der Vater vorhat. Wir wollen mehr wissen. Wir wollen es sehen. Wir wollen es erleben. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Seht ihr, was die von Hunger hatten? Und jetzt kommt die große Enttäuschung für die. Weiter geht's. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussage nicht für ihre eigene Zeit bestimmt war. Das ist schlecht für diejenigen. Aber Gott hat dich in diese Zeit geboren, damit du es erleben kannst. Nochmal größere Gnade. Richtig? Stell dir mal vor, einer zeigt dir großen Reichtum und sagt, ja, das ist für deinen Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel, für dich nicht. Ja, da kannst du dich aber freuen. Schön, dass du es mir gezeigt hast. Ja, heute Nacht schlafe ich gut. Oder du freust dich trotzdem, wenn du den Geist des Herrn hast. Sondern, dass sie damit auch dienten. Sie dienten uns. Sie bereiteten einen Weg für den Messias. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Die Engel staunen und sagen, wow, wow, wow. Jeden Sonntag, wenn ich hier predige, sind hier Engel. Drei mindestens, weil wir haben drei Gemeindeengel, das weiß ich. Das haben wir schon so viele Leute gesagt. Ich zweifle da nicht dran. Leute haben auch schon hinter mir stehen sehen, riesengroß. Aber ich folge nicht den Engeln, ich folge dem Heiligen Geist. Aber die Engel arbeiten mit uns zusammen. Ich bin hier schon gestanden und habe Frauen hinter mir singen hören, obwohl gar keine Frauen hinter mir standen. Dachte ich, hä? Sag ich, Bärbel, wer war denn da vorhin hinter mir gestanden, hat da gesungen? Ja, der und der. Und ich sage, hä, ich habe aber Frauenstimmen gehört. Ist Gott gut? Ich forsche nicht nach den Engeln und ich suche nicht die Engel und ich jage den Engel nicht nach und ich predige hier keine Engelsbotschaften. Ich predige das Evangelium von Jesus Christus. Amen. Halleluja. Halleluja. Und das ist, worum es geht. Und wir dürfen das erfahren. Wir dürfen das erfahren. Früher, wo ich frisch bekehrt war, habe ich gesagt, Gott, lass doch die Engel predigen. Wenn einer einen Engel sieht, dann glaubt er. Nein, wird er nicht. Wird er nicht. Bei Lazarus und dem Reichen, selbst wenn einer vom Totenreich käme, würden sie nicht glauben. Sie haben die Propheten und das Wort. Und wenn sie da nicht glauben, Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Nicht, weil ein Engel erscheint, nicht, weil ein Tode aus dem Totenreich kommt oder sonst was. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Amen. Halleluja. Jetzt gebe ich euch noch eine Sahne mit und dann hören wir uns noch ein Lied an, das ich euch mitgeben möchte. 1. Petrus 2, Vers 9. Und das nochmal wirklich, merkt euch diese Bibelstelle, denkt drüber nach. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Du und ich, wir sind das von Gott erwählte Volk. Vergiss es nie. Menschen haben dich nicht erwählt. Amen. Gott hat dich erwählt. Amen. Wichtig. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Seht ihr das? Eine königliche Priesterschaft, sagt Gott über dir. Nicht ich. Nicht du hast es erfunden. Nicht ein Mensch, nicht eine Denomination, nicht der Papst spricht dich heilig. Absoluter Schwachsinn. Nicht biblisch. Sondern das, was die Bibel sagt, ist wichtig. Wir sind eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk aus allen Völkern, Stämmen und Nationen, das neu gemacht ist in Christus Jesus, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Amen. Hat der Vater das gemacht? Wenn du Krebs hattest, Gott hat dich geheilt. Kannst du das erzählen? Seine großartigen Taten kannst du erzählen. Sagen wir einem Gott, der Wunder tut. Ich bin ein lebendiges Zeugnis. Weil es ihn gibt, bin ich noch da und ich sage dir, er hat mich geheilt. Amen. Und vieles, vieles mehr. Das volle Programm, was dazugehört. Okay, Bärbel, liest du vor den Text? Ist eines meiner Lieblingslieder. Ist auf Englisch. Das Lied ist von Amerika. Bärbel, liest den Text vor und dann hören wir es uns an. Ist das gut für euch?
Also das Lied heißt I am loved, ich bin geliebt. Und wir haben den Text so fortlaufend, wie es im Englischen ist, einfach nur übersetzt, damit ihr wisst, um was es geht. So wie ich bin, heißt du mich willkommen mit offenen Armen. Wie kann das sein? Meine Schuld ist ungeschehen. Ich bin von meiner Vergangenheit losgelöst. Ich lasse sie hinter mir und laufe zu meinem Vater. Da ist keine Enttäuschung in seinen Augen. Da gibt es keine Schande, nur Stolz. Ich bin geliebt, Vater geliebt von dir. So uneingeschränkt, dein Herz ist für mich. Meine Angst ist weg. Ich bin frei gemacht. Es gibt nichts zu verbergen, nichts zum Nachmessen oder Abrechnen, denn ich bin dein Kind und das ist alles, was zählt. Vater, ich bin geliebt durch dich und das verändert alles. Ich glaube es, ich empfange es. Du veränderst alles, du veränderst alles. Es gibt keinen Abstand in deiner Umarmung. Wir sind geliebt vom König. Er läuft uns nach, sucht seine Kinder. Er steht auf, bewegt oder versetzt die Berge. Er versetzt die Berge. Ich glaube, du tust es wieder. Du machst einen Weg, wo keiner ist.
Just as I am, you welcome me. With open arms, how can this be? My guilt is undone, my past is untethered. Behind, run to my Father. See you.